Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen auch nach Chemnitz. Dort ist die preisgekrönte Reporterin Manuela Müller für uns ins Studio gegangen. Hallo, guten Morgen, Frau Müller.
Guten Morgen, Frau Gerg. Danke für Ihre Einladung.
Ja, schön, dass ich mit Ihnen sprechen kann. Ich habe sehr gern und sehr erschrocken Ihre Reportagen gelesen und auch das Buch, über das wir gleich miteinander sprechen. Aber was mir sofort aufgefallen ist, ist, was für eine unglaublich gute Beobachterin Sie sind. Und ich habe mich gefragt, ob Sie das eigentlich immer machen. Also ist Ihnen heute auf dem Weg zum Studio auch schon irgendwas Bemerkenswertes aufgefallen?
Ja, das danke erstmal für das Lob, das freut mich sehr. Ich beobachte wahnsinnig gern, was ist mir heute Morgen auf dem Weg zum Studio aufgefallen. Relativ wenig, vielleicht, dass mein Tank leer ist und ich unbedingt tanken muss. Darauf musste ich mich heute Morgen konzentrieren.
Das heißt, Sie können den Beobachtungsmodus auch mal abstellen.
Ja, das kann ich auch abstellen.
Und was Manuela Müller beim Spaziergang mit ihrer Tochter vor wenigen Jahren aufgefallen ist, das war erst ein, dann viele Hakenkreuze auf Garagen, später auf Fahnen. Dann hat sie sie auch als Tattoos auf Männerkörpern bei vermeintlich harmlosen Moped-Festivals und so weiter entdeckt. Und was sich aus dieser Beobachtung alles entwickelt hat, darüber hat sie das Buch »Die Jugend malt wieder Hakenkreuze« geschrieben und darüber sprechen wir gleich. Die Jugend malt wieder Hakenkreuze, so heißt das Buch von Manuela Müller, Reporterin bei der Freien Presse in Chemnitz. Und in dieser Zeitung, da erschien vor 2 Jahren eine Reportage, für die Manuela Müller den Deutschen Reporterinnenpreis bekommen hat in der Kategorie Bester Essay. Und der Titel damals war Die Hakenkreuze von nebenan. Und Frau Müller, da beschreiben Sie schon eine Szene, die jetzt auch im Buch vorkommt, da Sie mit Ihrer Tochter einen Spaziergang in Ihrer Heimatstadt in Zwickau machen und Ihre Tochter entdeckt auf einmal in so einer Garagenanlage ein Hakenkreuz und dann immer mehr. Und Sie sagen erstmal nur, oh je. Das zeigt ja, dass Ihnen das offenbar auch erstmal die Sprache verschlagen hat. Wie ist Ihnen denn dann quasi die Sprache zurückgekommen? Also wann wussten Sie, dass Sie darüber schreiben wollen?
Ja, genau. An diesen Moment erinnere ich mich sehr gut, weil ich mich zu diesem Zeitpunkt, das war irgendwann Anfang 2024, die Landtagswahlen standen an. Aber zu diesem Zeitpunkt hat mich das Thema schon sehr beschäftigt, weil ich festgestellt habe, dass die Jugend immer mehr das Thema rechts so besetzt. Also man hat es gesehen im Stadtbild, immer mehr dieser Style. Mich hat das schon sehr, sehr beschäftigt. Ich hatte bis dahin auch schon mit vielen Jugendlichen darüber gesprochen. Und dann kamen eben diese Hakenkreuzschmierereien. Und ich habe überlegt, was mache ich jetzt damit? Und irgendwann ist dieser Essay daraus entstanden.
Und Sie beschreiben dann auch, wie Sie dann die Polizei rufen. Und die sagen erstmal, Sie hätten eigentlich was anderes zu tun. Dann kommen Sie doch und holen eine Farbdose aus dem Kofferraum und übersprühen alles in Pink. Was haben Sie in dem Moment gedacht? Das wirkt ja wie so ein Symbol für die ganze Gesellschaft, dass man einfach versucht, sowas zu übertünchen.
Ja, also aus dieser Begegnung spricht für mich wirklich sehr, sehr viel. Da spricht Ohnmacht daraus, da spricht eine mangelnde Reflexion mit dem Problem. Am Anfang hat mich erstmal unglaublich genervt, wie die Reaktion der Polizei war. Ich hätte natürlich eine Anzeige online erstatten können, habe aber bewusst im Revier angerufen. Und es war erstmal für mich ein gefühlter Kampf, dass überhaupt sich jemand der Sache angenommen hat, ohne dass ich ein Online-Formular ausfülle, weil ich wollte ja einfach nur Meldung machen.
Jetzt enthält Ihr Buch ja ganz viele solche unglaublichen Geschichten. Also ich muss es auch ehrlich gesagt immer mal wieder weglegen und Luft holen. Sie schreiben von diesen Hakenkreuzen auf Garagen, dann bei einem Moped-Treffen. In Schulheften finden Sie Hakenkreuze tätowiert auf Männerkörper in einer Sauna. Junge Frauen, die sich überlegen, ob sie einen Jungen daten wollen, der rechts ist. Eine Mutter, das fand ich auch sehr bewegend, die alles versucht, um ihren abdriftenden Jungen irgendwie noch rumzukriegen. Und besonders rührend fand ich so einen 16-jährigen Jungen, der als einziger Linker mit seinen rechten Freunden trotzdem noch feiern kann. Das können wir gar nicht alles besprechen, was Sie da beschreiben. Gibt es denn unter diesen vielen Beobachtungen und Begegnungen eine, die Sie besonders bewegt hat?
Mich haben alle Personen, die ich mir als Protagonisten für das Buch gewählt habe, sehr bewegt, muss ich sagen. Aber die Figur, die vielleicht am stärksten für die Zeit spricht, ist für mich der Leon. Das ist die letzte Figur im Buch, die haben Sie jetzt nicht angesprochen. Das ist ein Linker, heute Punk. Und er war früher, ist Ende 20, glaube ich, ist er jetzt, war früher in seiner Jugend rechtsextrem. und ist jetzt eben Punk. Und bei ihm war das so, er ist zufällig rechtsextrem geworden und ist auch zufällig Punk geworden. Und dazwischen ist ganz viel passiert. Und er steht für mich eben für diese eigentlich fehlende Ideologie. Also das ist keine Ideologie, glaube ich. Es beginnt eben mit Zufällen. Und deswegen war meine Intention, jetzt Politik nicht über Parteiprogramme zu erzählen oder über irgendwas, sondern ganz konsequent über Menschen in Beziehungen, über emotionale Beziehungen.
Aber Sie schreiben einmal den Satz, über allem kreist die Suche nach Identität. Das fand ich irgendwie sehr bemerkenswert, dass diese Jugendlichen dann aber ausgerechnet an rechte, reaktionäre, rassistische Identitätsbilder anknüpfen. Sie sagen ja auch oder weisen auch immer mal wieder darauf hin, wie das bei Ihnen selbst war, an was Sie sich orientiert haben. Haben Sie denn eine Antwort darauf gefunden, warum die da so gut anknüpfen können?
Naja, das ist erstmal, was mir begegnet ist, eine recht starke Gemeinschaft. Also man identifiziert sich erstmal über eine Klamotte, also über einen bestimmten Style und hat erstmal für sich so ein Stück Gemeinschaft gefunden. Also man bekommt Likes für Dinge, die man hochlädt auf Insta. Man macht Spaß miteinander und so geht das los. Also ja, genau.
Und jetzt ist das ja aber nichts, was jetzt so aus dem Nichts gekommen ist. Also Sie beschreiben zum Beispiel auch, dass Sie ja schon in den Nullerjahren auch als Reporterin in Sachsen unterwegs waren, in Plauen. Da hatten Sie Ihr erstes Redaktionsbüro bis zu Corona dann. Und dann gab es ja schon in Plauen immer diesen Mai-Feiertag, so einen bundesweiten Treffpunkt von Rechtsradikalen. Wissen Sie noch, wann das quasi so war, dass das so keine Sonderlinge mehr waren, die da aufmarschiert sind, sondern dass das offenbar immer normaler wurde?
Vielleicht noch mal ganz kurz den Bogen zu den Nullerjahren und auch meinen Anfängen als Reporterin. Damals waren es eben noch die Sonderlinge. Da waren das noch Leute, die eben wirklich doch unter sich waren und wo es noch diese Scham gab, diese Scham, sich da zuzugesellen. Aufgehört hat das in meiner Beobachtung nach Corona. Da war auch dieses Thema Grün und Umwelt und Klima unter den Jugendlichen verschwunden oder wurde immer kleiner. Und die rechte Politik ist stärker geworden.
Und die kapern ja dann auch so alle möglichen, so Mittel und Ausdrucksmöglichkeiten, die Jugendliche eigentlich auch so zu ihrer Identitätsfindung brauchen. Also ich fand nicht nur eindringlich, wie sie da dieses Moped-Festival, wo dieses Simpson-Moped gefeiert wird, beschreiben, sondern auch wie Jugendliche auf einmal so Kleidungsstücke, die auch Linke eigentlich tragen, dann auf einmal die Rechten. Was machen die denn da, ich sag mal in Anführungszeichen, richtig, dass sie die Jugendlichen darüber so kriegen?
Indem sie mit den Gefühlen spielen, mit den Dingen, die ganz nah zu ihrer Lebenswelt gehören. Nehmen wir doch das Moped, die Simson. Das ist ein Fortbewegungsmittel, das ist ein Moped, was schon der Papa gefahren hat, möglicherweise auch schon der Opa gefahren hat. Das ist, man kommt damit super schnell von A nach B, man kommt damit vom Dorf heraus. Und wenn ich über sowas eine Identifikation schaffe, das ist doch ein super Einfallstor, was da genutzt wird.
Was hat denn eigentlich dieser Artikel, Sie haben ja damals auch schon einen Artikel darüber geschrieben, über dieses Festival, bei dem sich eben auch Jugendliche treffen, die dann Hakenkreuze auf der Kleidung auf einmal hatten und dann haben Sie darüber geschrieben. Das hat ja einiges losgetreten. Wie hat sich das so auf Ihr Leben auch als Reporterin ausgewirkt?
Ja, das hat einiges losgetreten. Ich habe die Beobachtungen gehabt, dass dort eben sich Jugendliche mit Hitlergruß grüßen, dass sie Hakenkreuze aufgeklebt hatten auf Westen. Ich habe mich dann mit dem Veranstalter unterhalten, weil das gehörte für mich einfach in den Text. Eigentlich wollte ich einen Text über Mopeds schreiben, über diesen Mopedkult, über ein schönes Wochenende der Jugend auf einem Campingplatz. Ja, und der Veranstalter hat mich dann schon in die Verantwortung gezogen, dass ich sein Festival mit so einer Ideologie in Verbindung bringe. Das wollte er natürlich nicht. Er hat gesagt, er würde durch mich dann Sponsoren verlieren.
Aber da sind ja noch viel mehr Reporter dann nach Ihrem Artikel dann dahin gefahren. Das ist ja dann erst so richtig groß geworden, nicht?
Genau, das passierte dann ein Jahr später. Da wurden andere Medien natürlich aufmerksam auf das Festival, überregionale Medien. Und auch in diesem Zusammenhang hat der Veranstalter mir dann schon auch ein Stück weit die Schuld gegeben, dass dort eben sowas passiert, diese Vereinnahmung. Dabei war das längst da, er hat das längst gesehen. Er hat das längst genauso wahrgenommen.
Aber der hat ja noch mit Ihnen gesprochen. Werden Sie denn auch so im Internet oder kriegen Sie auch Drohbriefe und werden Sie angefeindet, seit Sie diese Arbeit machen?
Nein, das werde ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, ich gehe trotzdem auch sehr, sehr ehrlich mit den Menschen um.
Das wollte ich Sie auch fragen, weil das finde ich wirklich vorbildlich und das hat mich auch sehr beschäftigt, wie Sie das so hinkriegen, dass Sie da einfach hingehen zu den Leuten und mit denen sprechen. Und ich habe den Eindruck, Sie sind doch sehr offen erstmal und bewerten das nicht gleich oder verurteilen das auch nicht. Wie machen Sie das? Wie können Sie sich diese Haltung bewahren?
Ja, weil ich einfach verstehen möchte, weshalb bestimmte Entwicklungen, Dinge so sind, wie sie sind. Und da höre ich mir eben die Geschichten erstmal an der Menschen. Ich schaue denen ins Leben. Ich schaue denen erstmal ins Leben, um sie abzustempeln. Und habe auch das Gefühl, dass die Menschen dann auch erstmal recht froh sind, wenn sie Gehör finden. Weil das nicht mehr so alltäglich ist, dass man eben Gehör findet, auch wenn man eine Ideologie vertritt, die demokratieschädlich ist.
Und das, was Sie dann erzählen, also auch so über Freundschaften, Familien und Liebesbeziehungen, was würden Sie, da lässt sich ja doch was ganz anderes ablesen, als was jetzt so eine wissenschaftliche oder soziologische Analyse könnte.
Ja, also meine Intention war wirklich eben, das Politik von verschiedenen Seiten zu erzählen und eben wirklich konsequent an die Menschen. Also was ist mit der Mutter, deren Kind eben rechts wird? Was passiert mit Freundschaften? Und was mir, glaube ich, was für mich wichtig ist, also jede Profession, jeder Mensch kann das für sich lesen und kann für sich seine Konsequenzen daraus ziehen. Mir ist wichtig, also mir liegt am Herzen, dass man wirklich die Tür offen hält, die Tür zurück. Dass halt eben nicht geframed wird, dass man halt eben, wie ich beschreibe, ein Mädchen, ein junges Mädchen, deren Freundin nach rechts driftet, auch wiederum durch Begegnungen, durch Liebesbeziehungen. Und dieses Mädchen versucht immer wieder, diese Freundin, die eben rechts wird, zurückzuholen. Und das hat mich ganz sehr beschäftigt, weil das ist ganz wertvoll. Was das Mädchen da macht, ist ganz wertvoll.
Ja, das fand ich auch.
Sollten wir alle tun.
Ja, das fand ich auch eine sehr eindringliche Geschichte. Was ich aber auch wirklich mich bewegt hat, ist, wie wenig wiederum die Schulen machen, um die Kinder und Jugendlichen da zurückzukriegen. Da haben Sie sogar auch, beschreiben Sie, dass es auch natürlich rechte Lehrer gibt, die da noch Öl ins Feuer gießen oder auch hilflose Lehrer, dass es keine Stunden gibt, in denen aktuelle politische Entwicklungen diskutiert und gesprochen werden. Da habe ich mich gefragt, lässt sich das überhaupt noch einholen, die Kinder, oder sind da ganze Generationen quasi schon verloren?
Ja, ich habe mich auch mit dem Thema Schulen auseinandergesetzt, auch intensiv auseinandergesetzt und möchte hier natürlich an der Stelle, ja, was Sie ja gesagt haben, das ist genau so ist das, das ist meine Wahrnehmung. Aber ich möchte dazu auch sagen, dass die Lehrpläne einfach überfrachtet sind. Die Schulen sind voll, die Klassenzimmer sind voll. Es sind so vielschichtige Problemlagen und es lässt sich natürlich auch viel einfacher eine binomische Formel vermitteln als Werte. Und auf Werte muss mehr Fokus gelegt werden. Also das muss ein festerer Bestandteil des Lehrplans sein. Aber so wie Schule aktuell funktioniert, ist da meiner Meinung nach mit den vielen Ausfallstunden, die auch aktuell uns beschäftigen, recht wenig Raum.
Sehen Sie denn da irgendein Licht am Horizont, dass sich irgendwas bewegt in die richtige Richtung?
Ja, die Erkenntnis ist schon da in unserer Landesregierung, im sächsischen Kultusministerium. Die Erkenntnis ist da, dass man die Politik viel zu lange ausgeblendet hat, die politische Bildung. Es gibt da auch Ideen, was man machen könnte, aber das ist viel zu träge.
Und Sie haben ja mal, das sagen Sie auch im Buch, dass Sie es eigentlich nicht ausgesucht haben, Zeitungstexte über Rechtsextremismus zu schreiben, sondern auch gern mal was anderes gemacht hätten. Aber da kommen Sie jetzt ja weniger denn je um dieses Thema rum.
Ja, genau.
Das wird Sie begleiten.
Genau, das begleitet mich. Kann ich noch ein kurzes Beispiel nennen?
Ja, gerne.
Am Wochenende, ich komme jetzt vom Reporterdienst, war zum CSD in Leipzig eingesetzt. Auch das am Ende ist ein Thema, was von rechts besetzt ist, wo das Thema genau mein Buch auch irgendwo flankiert. Ich habe dort Jugendliche begleitet, habe dort auf dem Bahnhof ein paar Jugendliche angesprochen, die ich dann eben begleiten durfte. Und die haben mir eben auch erzählt, was ihnen passiert, was ihnen widerfährt. Die wollen nicht nur Party machen und feiern, die wollen einfach für ihre Rechte kämpfen, weil sie eben in der Gesellschaft Angst haben vor Übergriffen, vor Diffamierungen.
Und gut, dass dann jemand wie Sie Ihre Geschichte erzählt, Manuela Müller.
Gern mache ich das.
Ja, danke. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute für Sie und Ihre Arbeit.
Dankeschön.
Und das Buch von Manuela Müller ist unter dem Titel Die Jugend malt wieder Hakenkreuze von der Radikalisierung einer Generation beim Tropenverlag erschienen und es kostet 18 Euro. Der Buchmarkt steckt in einer schweren Krise. Das haben erst kürzlich wieder die alarmierenden Zahlen des Börsenvereins gezeigt, der ja seit Jahren sinkende Umsätze feststellt. Das macht es auch vielen unabhängigen Buchhandlungen schwer, denen auch noch der Onlinehandel und die großen Ketten zusetzen. Nicht nur in Deutschland, in der französischen Hauptstadt ist zum Beispiel eine echte Institution vom Verschwinden bedroht, die Buchhandlung Les Mots à la Bouche für lesbische, schwule, also queere Literatur. Ein Hilfeschrei in den sozialen Medien, der auch in der allgemeinen Presse große Resonanz gefunden hat. Der hat kurzfristig zu Solidarität der Kunden geführt. Aber mein Kollege Dirk Furich hat sich gefragt, was nach dem Ende des Sommers passiert, wenn die von der Kommune unterstützte Hilfsmaßnahme wegfällt. Und er hat dem traditionellen Buchladen in der Nähe des Place de la République einen Besuch abgestattet.
Es ist Sonntagmorgen, als ich Les Mots à la Bouche besuche. Der Name bedeutet so viel wie »Das Wort liegt mir auf der Zunge«. Um 11 Uhr drängen sich schon etliche Leute um die Büchertische in dem schmalen Raum.
Alors tous les jours sont un bon moment pour acheter des livres chez nous, évidemment, mais...
Jeder Tag sei ein guter Tag, um hier ein Buch zu kaufen, scherzt Nicolas Van Stock. Der Buchladen hat 7 Tage die Woche auf. Nicolas ist einer der Eigentümer des mittlerweile als Kollektiv geführten, traditionsreichen intellektuellen Treffpunkts, einem der ersten queeren Buchläden, nicht nur Frankreichs.
Ja, ich glaube, wir waren sogar der erste in ganz Europa. Da müsste man mal nachforschen. Seit 1980, damals im 18. Arrondissement, 1983 dann im Marais. Dort hat der Buchladen dazu beigetragen, dass das Marais sich zu dem Viertel für die Gay-Community entwickelt hat.
Aus dem seither extrem aufgewerteten und international gehypten Marais-Viertel musste der Laden 2020 wegziehen.
Entre-temps, le quartier était passé donc de quartier très populaire à quartier hyper, hyper gentrifié.
Die Mieten zwischen dem Pariser Rathaus, der Bastille und der Place de la République waren stark gestiegen. Auch viele Schwule und Lesben, also die Kernkundschaft, sind seither in das ebenfalls beliebte, aber wesentlich weniger touristisch geprägte 11. Arrondissement umgezogen. Aber auch hier sind Les Mots à la Bouche jetzt in die Bredouille geraten. 5.500 Euro Miete pro Monat, das ist für jede unabhängige Buchhandlung ein harter Brocken.
Februar, März, April, das war eine echte Katastrophe. Wir hatten enorme finanzielle Probleme. Anfang Mai haben wir unsere Kunden in den sozialen Netzwerken aufgerufen, zu uns in den Laden zu kommen oder online bei uns zu bestellen.
Der Appell hat gewirkt vorerst. Seither kommen wieder mehr Leute in den Laden. Wichtig war auch die Unterstützung durch Lokalpolitiker, etwa den grünen Bürgermeister des 11. Arrondissements.
Die neu gewählten Abgeordneten hier in der Stadt haben sich die Unterstützung der LGBT auf die Fahnen geschrieben. Wir müssen abwarten, was daraus konkret folgt. Jedenfalls sind einige bei uns vorbeigekommen und haben uns Unterstützung zugesagt und ihren guten Willen bekräftigt. Und ja, es gab auch eine Sofortmaßnahme, 3 Monate mietfrei. Das hat uns wirklich enorm geholfen.
Nicolas führt mich die Regale entlang. Bücher von jüngeren Autoren wie Simon Chevrier, dessen Debüt Foto auf Anfrage auch gerade auf Deutsch erschienen ist. Daneben die Romane des etablierten Gallimard-Autors Jean-Baptiste Delameau. Didier Eribon, von der schwulen Literaturikone James Baldwin, hängt ein großes Porträt an der Wand. Obwohl alles ziemlich beengt ist, finden 3-mal die Woche Lesungen statt. Les Mots à la Bouche sind keine x-beliebige Buchhandlung, sondern ein wichtiger Treffpunkt für die queere Community. Prominenteste Stammgäste und Kunden sind Virginie Despentes und Édouard Louis, beide auch in Deutschland literarische Superstars. oder der Philosoph Paul Preciado. Auch englischsprachige Gay Literature ist stark vertreten. Aus Deutschland hingegen kaum etwas. Buchhändler Nicolas Van Stöck, der mit einem Deutschen liiert ist, findet das erstaunlich. Dabei steht er in engem Kontakt etwa zum Berliner Buchladen Eisenherz. Es werde zu wenig übersetzt. Caroline Emke war mal hier zu einer Lesung, aber natürlich Ralf König, der international gefeierte Meister des schwulen Comics. Von dem haben sie hier einen halben Regalmeter im Angebot. An diesem Morgen ist das Publikum sehr international. Leute aus dem Quartier, französische und ausländische Touristen treffen sich hier in der Rue Saint-Ambroise Nummer 37. Zwar sind in Frankreich, ähnlich wie hierzulande, Schwule und Lesben heterosexuellen Beziehungen nahezu gleichgestellt, aber die Besorgnis vor einem Abdriften ins Illiberale angesichts der hohen Umfragewerte für die rechtsextreme Partei Rassemblement National ist auch bei dem eigentlich so optimistisch wirkenden Nicolas Van Stöck spürbar. Wenn eine für die queere Community derart prägende Institution wie dieser Buchladen schließen müsste, wäre das ein fatales Signal.
Das wäre ein direkter Angriff auf unsere Freiheit, ein Rechtsruck. Es würde all jene bestätigen, die sagen, Schwule und Lesben sind mir egal, solange ich von ihnen nichts höre.
Der Buchladen hat über Jahrzehnte hinweg dazu beigetragen, dass die Stimmen von schwulen und lesbischen Schriftstellern in Frankreich gehört und verbreitet wurden. Nur wenn die Unterstützung weitergeht, werden Lemoine Labouche in 4 Jahren ihr 50. Jubiläum als Speerspitze der homosexuellen Befreiung feiern können.
Dirk Vohrich war für uns in der Pariser Buchhandlung Lemoine Labouche.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein Königreich für eine Schnecke, das könnte eigentlich auch ein Stoßseufzer von Patricia Highsmith gewesen sein, denn die Queen of Crime hatte ja eine so große Begeisterung für die schleimigen Weichtiere, dass sie einmal sogar welche unterm Busen transportiert hat, weil die Einfuhr nach Frankreich verboten war. Ein Königreich für eine Schnecke hat aber mit Patricia Highsmith gar nichts zu tun. Das ist der Titel des Debütromans von Maria Riva, einer ukrainisch-kanadischen Schriftstellerin, und Maximilian Mengeringhaus hat ihr Buch für uns gelesen. Jetzt habe ich die Schnecken schon so weit nach vorne gestellt. Was für eine Rolle spielen die denn überhaupt in diesem Buch?
Völlig zu Recht nach vorne gestellt. Die haben nämlich eine tragende Rolle, denn Schnecken sind das Ein und Alles für Jeva. Das ist eine junge ukrainische Frau, der wir am Anfang des Romans begegnen, und die ist fasziniert von der Vielfalt dieser Weichtiere. Die können ja so klein sein, dass sie durch ein Nadelöhr passen, aber auch einen halben Meter groß werden. Und die liebt Schnecken so sehr, dass sie sich ihr Wohnmobil mit 276 Schnecken teilt. Die hat ihr Wohnmobil umgebaut zu so einem fahrenden mobilen Labor. Übrigens eine ziemlich gute Metapher für eine Schnecke, die ihr Haus ja auch meistens dabei hat. Und viele von diesen Schnecken, die sie dabei hat, sind sogenannte Endlinge. Das heißt, die letzten ihrer Art eigentlich, um die sie sich kümmert, wo nicht klar ist, gibt es irgendwo noch eine andere, finden die noch einen Partner, können die sich fortpflanzen. Und man kann sich vorstellen, wenn man 276 Schnecken zu versorgen hat, ist das ein sehr kostspieliges Hobby. Und nachdem Jeva wirklich alles an Fördergeldanträgen ausgereizt hat, muss sie sich dann einen neuen Job suchen, und den hat sie gefunden als Katalogbraut.
Was heißt das denn?
Die stellt sich in Diensten einer Heiratsagentur. Und diese Heiratsagenturen, die schalten Online-Werbung und versuchen, Männer aus dem Westen in die Ukraine zu locken, mit dem Versprechen auf so gecastete Dates, dass sie da ukrainische Frauen treffen können. Die können sie dann umgarnen und erobern und dann mit in ihre Heimat nehmen, wenn es gut läuft. Und da werden das dann treue Mütter und Hausfrauen sein. Jetzt kommt aber der erste Twist. Das Spannende ist, dass diese Jeva, die wir hier als Protagonistin vorgestellt bekommen, die macht sich nicht nur gar nichts aus Männern, an der geht dieses komplette Sexding völlig vorbei. Die hat gar kein Interesse dran. Das heißt, die nutzt das so ein bisschen als Broterwerb und einfach als Spiel mit diesen Männern. Ihre Kolleginnen übrigens alle auch.
Also das heißt, eigentlich ist der Roman ein Buch über Sextourismus und so Geschlechterklischees, sage ich mal.
Ja, der Roman hat unglaublich viele Themen, und diese Sextourismus-Thematik ist so ein bisschen der Grundkonflikt. Von hier aus entwickelt sich der Roman, und da hat die Ukraine leider eine lange Ausbeutungshistorie. Dagegen haben sich ja auch viele Protestgruppen wie Femen damals gegründet. Hier begegnen uns das, da bin ich ein bisschen vorsichtig, aber in einer Light-Version würde ich sagen, weil alle machen aus freien Stücken mit, und dennoch sind das natürlich hier zementierte Rollenbilder. Diese Frauen werden als Ware angeboten, ihre körperlichen Vorzüge betont, das Frausein. Einer dieser Internet-Texte, der bringt es dann auf die Formel: In der ukrainischen Frau verschmelzen die Rassen miteinander und sie bekommen von allem das Beste. Wie bei einem Buffet. Und da merken wir natürlich jetzt aber schon den Sound. Ne? Das ist satirisch überspitzt, das ist treffsicher im Ton, das hat sehr, sehr viel Humor, wie Maria Rever das hier angeht. Und es hat vor allen Dingen, das fand ich toll an dem Buch, nicht so eine Holzhammer-Agenda. Also ich fand das sehr abwägend, auch diese verzweifelten, einsamen Männer, da gibt es eigentlich keinen Spott drüber. Und es gelingt ihr sogar, die Seiten zu wechseln, als sie Nastja einführt. Das ist eine Kollegin von dieser Jeva und deren Mutter ist eine feministische Aktivistin, die untergetaucht ist und ihre Tochter quasi im Stich gelassen hat eigentlich. Und als Protestzeichen plant jetzt diese Nastja, das Wohnmobil mit den Schnecken zu kapern, da so eine Schar von Junggesellen reinzusperren, die irgendwo weit im Wald auszusetzen, um so ein Zeichen zu setzen. Das Problem ist, diese ganze Aktion soll starten am 23. Februar 2022, also am Vorabend der russischen Vollinvasion in die Ukraine.
Also der Krieg kommt auch irgendwie mit rein. Jetzt ist ja diese Maria Rev war eine ukrainisch-kanadische Schriftstellerin, also die lebt gar nicht in der Ukraine. Wie guckt sie denn da auf diesen Konflikt, auf den Krieg?
Genau, die Autorin ist in Cherson, also im Südosten von Kiew, geboren, ist aber im Alter von 7 ausgewandert. Sie schaut jetzt da drauf mit einer wirklich verzweifelten Art und tut das in ihrem Roman, der eigentlich durch diesen Krieg torpediert wird. Denn sie hat diesen Roman geschrieben, dann fängt der Krieg an und sie merkt, wie viele andere Autoren, die aufgehört haben zu schreiben oder Manuskripte zurückgezogen haben, so können wir nicht weitermachen wie bisher. Und in dem Buch merken wir das, denn nach einem Drittel bricht das ab und wird so ein Fragment. Da gibt es aber immer eine Danksagung mitten im Buch. Und sie versucht dann im Weiteren, sich selber einzuschreiben, über ihre Zweifel zu reden, einen Roman sofort zu schreiben. Kann man das jetzt noch machen? Darf man mit Humor arbeiten? Entscheidet sich aber tatsächlich, das zu tun. Und das finde ich eine unglaublich mutige Entscheidung. Sie führt die Handlung weiter fort und geht damit echt ins Risiko.
Also sie thematisiert das, aber wirkt es nicht trotzdem noch ein bisschen harmlos oder abgedreht oder ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, vielleicht deplatziert in Anbetracht dessen, was in dem Land tatsächlich jetzt seit Jahren los ist?
Ja, diese Frage stellt sie sich natürlich andauernd selbst. Und obwohl ich das Ganze jetzt auch ein bisschen thematisch überladen finde und vielleicht scheitert es auch in letzter Konsequenz daran, es auf den Punkt zu bringen, wie ein Roman scheitern kann in Anbetracht dieses Krieges, habe ich wirklich großen Respekt vor der Autorin, dass sie mit so viel Wagemut und Grandezza dann reingeht und sich das traut und auch diesen Humor weiter walten lässt, den es einfach zum Überleben braucht. Und alleine diese Endling-Metapher für den Überlebenskampf ist natürlich ein sehr passendes Bild. Der Roman ist auf vielen Ebenen sehr clever verschachtelt. Also ich finde, das ist eine extrem talentierte Autorin, von der werden wir sicher hören. Hoffentlich, wenn zumindest dieser widerliche Krieg zu Ende ist und hoffentlich endet er nicht mit der Auslöschung der Ukraine.
Maximilian Mengeringhaus über den Debütroman von Maria Rever, Ein Königreich für eine Schnecke heißt das Buch, übersetzt hat es aus dem Englischen Stefan Kleiner und erschienen ist der Roman bei DTV, 480 Seiten, kosten 26 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Mia Wiemann aus Frankfurt und ich habe das Buch Mama bitte lern Deutsch von Tassim Durgun gelesen. Das Buch ist eine Autobiografie, die die Geschichte Tassims hier in Deutschland erzählt und auf gesellschaftskritische Weise, aber auch auf satirische und humorvolle Weise erzählt, wie das Leben eines Kurden hier in Deutschland eben ist und mit welchen Problemen und Erfahrungen er hier konfrontiert wird. Ich finde das Buch sehr gut. Es ist einfach geschrieben und adressiert wichtige Themen, weshalb ich finde, dass das Buch auf jeden Fall in Schulen gelesen werden sollte. Dadurch, dass Tassim Influencer ist, hat er schon einen Berührungspunkt zu Jugendlichen und kann ihn deshalb diese alltagstäglichen Erfahrungen, die er hat, so nahe bringen. Es ist ein ziemlich gutes Statement gegen Rassismus.
Mia Weimann liest in Frankfurt von Tassim Durgun, Mama, bitte lernt Deutsch, erschien bei Drömer Knauer als Taschenbuch für 18 Euro. Vor 6 Jahren veröffentlichte der Historiker Andreas Kosser das preisgekrönte Sachbuch Flucht, eine Menschheitsgeschichte. Darin schrieb er, dass der Begriff Geflüchtete, der seit einigen Jahren statt Flüchtlinge verwendet wird, eine sprachliche Verharmlosung der Erfahrung von Gewalt, Willkür und Schutzlosigkeit sei. Außerdem suggeriere das Partizip Perfekt geflüchtet fälschlicherweise, dass der Prozess des Fliehens und der Flucht mit der Ankunft abgeschlossen sei. Und genau das sei aber ein Trugschluss, denn für Flüchtlinge bleibe die Flucht ein lebenslanges Thema. Ein anregender Text also, der jetzt auch als Hörbuch erschienen ist und Tobias Wenzel stellt es vor.
Für Flüchtlinge kommt nicht die Zukunft, sondern oft bereits die Gegenwart.
einer Apokalypse gleich. Doch davon erfährt nur, wer ihnen zuhört.
Genau das tut der Historiker Andreas Kossert in seinem Buch Flucht. Er zitiert zahlreiche Flüchtlinge und deren Angehörige, zeigt anhand von Einzelschicksalen auf, was es wirklich heißt, seine Heimat verlassen und entwurzelt an einem neuen Ort anfangen zu müssen, oft unter schlimmsten Anfeindungen. Denn Flüchtlinge würden meist nicht als Individuen wahrgenommen, sondern nur als bedrohliche Masse, als, wie es einige Medien sprachvergessen formulierten, Flüchtlingsflut. Das alles, so Kossert, zerstöre Empathie.
Bitte weiter flüchten,
forderten Dresdner Demonstranten, erfahren wir. Und auch, dass Matteo Salvini, noch als Innenminister Italiens, aus Seenot gerettete Flüchtlinge als Ladung Menschenfleisch bezeichnete. Kossert zitiert die Syrerin Winda Guma so.
Ich habe durch den Krieg Freunde und Verwandte verloren. Wohnung, Job, Auto, meine Vergangenheit und meine Heimat. Aber ein Verlust, den ich erst später gespürt habe, ist meine Individualität, die ich am Schlauchboot an den Grenzen Europas zurückgelassen habe.
Der Autor beschreibt, wie nach dem Fall des südvietnamesischen Regimes die sogenannten Boat People versuchten, in winzigen Fischerbooten zu fliehen, darunter Chi Dung Nguan.
Wir waren 218 Personen an Bord. Man kann sich vorstellen, wie es unter Deck aussah. Wir mussten uns zusammenkauern. Unsere Notdurft verrichteten wir in Eimern, die wir in die See entleerten. Zu den Ausdünstungen unserer Körper mischte sich der Qualm der Maschine. Dies und die aufs Deck brennende Sonne ließ manchen übel und elend werden.
Sprecher Olaf Pessler ist eine Idealbesetzung für die Vertonung dieses Buchs, denn er setzt stimmlich treffend um, was dieser Text, eine Mischung aus Analyse und emotionalen Zitaten, verlangt, das klare Herausarbeiten der Sache und das empathische Nachvollziehen der Flüchtlingsschicksale. Kossert, hört man heraus, hält es für sinnvoll, darüber nachzudenken, ob die Liste der Fluchtgründe, die die Genfer Konvention aufführt, nicht um Flucht durch Klimawandelfolgen ergänzt werden sollte. Gleichzeitig warnt er vor einem inflationären und falschen Gebrauch des Begriffs Flüchtling. Sonst schwinde in der Gesellschaft die Hilfsbereitschaft. Eigentlich müsste es in medizinischen Wörterbüchern einen Eintrag für Heimweh als Todesursache geben, suggeriert Kossert und erinnert an jene Flüchtlinge, die, wie der jüdische Schriftsteller Stefan Zweig, daran zerbrachen, dass es kein Zurück mehr gebe. Tod durch Trauma. Traumata, die auch die Kinder der Flüchtlinge schwer belasten können. Über seine Eltern, schlesische Vertriebene, sagte der Sänger Heinz Rudolf Kunze,
in unserer Familie war die Angst immer präsent, unterschwellig, herrschte eine Stimmung, als bräche bald der Dritte Weltkrieg aus. Mein Vater hat jede Nacht im Schlaf geschrien.
Viele würden eine Fluchtgeschichte in sich tragen und jeder könne ein Flüchtling werden, schreibt Kossert.
Das könnte Anlass für mehr Mitgefühl und andere Verhaltensweisen sein. Flucht und Vertreibung als Geißel der Menschheit zu ächten, könnte bewirken, sie bereits im Entstehen zu unterbinden und ihre Ursachen zu bekämpfen, statt immer nur noch höhere Zäune und Mauern zu errichten.
Flucht von Andreas Kossert, dieses kluge wie berührende Hörbuch, vermittelt ein tiefes Verständnis dieses existenziellen Ausnahmezustands. Danach wird man kaum noch einen Flüchtling betrachten können, ohne sich zu fragen, was wohl seine individuelle Geschichte ist.
Tobias Wenzel über die Hörbuchfassung von Andreas Kossert's Sachbuch Flucht, eine Menschheitsgeschichte. Die ungekürzte Lesung von Olaf Pessler ist bei der Audioverlag erschienen und kostet 29,95 €.